Hallo Ole.
Hallo Simon.
Ich habe eine wichtige Frage.
Eine wichtige Frage? Ich gebe dir eine richtige Antwort.
Was machst du schon wieder in meinem Wohnzimmer?
Das ist eine sehr gute Frage. Letztes Mal war ich ja beruflich in Berlin.
Ja.
Und diesmal wirklich aus Spaß.
Einfach privat.
Einfach Freizeit, einfach privat.
Du bist so krass.
Einfach mal nach Berlin fahren.
Du bist so krass.
Und deswegen dachte ich, hä? Also ob ich jetzt, wenn ich jetzt morgens in den Zug steige und 6 Stunden zurückfahre und mich beeilen muss, damit ich heute Abend mit dir eine Aufnahme machen kann.
Mhm.
Ja, da kann ich einfach herkommen.
Kannst du auch hier zum Brunch in Simon David Ressler sein Anwesen kommen und
im Westflügel.
Im Westflügel und in quasi im Podcastflügel.
Ja.
Also ich habe ja einen eigenen quasi Flügel im Anwesen nur für Podcasts.
Musste angebaut werden wie bei Trump so.
Ja. weil ihr es nicht seht, ich mache gerade schon die Trump-Handbewegungen, die. Ich arbeite an einer sehr, sehr guten Trump-Imitation, aber ich fühle mich noch nicht bereit, die mit der Weltöffentlichkeit zu teilen.
Aber ich kann euch sagen, es hat manchmal wirklich so, es überkommt dann Simon so anfallartig, dass er dann anfängt, diese Trump-Gesten zu machen.
Ja, und
Siegesgesten, Redegesten, Empörung.
Es ist die beste Trump-Imitation, vielleicht die beste aller Zeiten und alle wissen es. Und das ist der beste Podcast-Flügel. Einen schöneren Podcast-Flügel in irgendeinem Anwesen gab es noch nie. Das sagen alle, die ihn gesehen haben. Und lasst euch nicht von der Fake News Media was einreden. Gut, ich war vor ein paar Tagen auch privat unterwegs, nicht beruflich. Ich war viel auch beruflich unterwegs. Ich war, ich hatte gestern meinen letzten Auftritt des Jahres.
Mhm.
Hattest du schon deinen letzten Live-Auftritt dieses Jahr?
Ich hatte meinen letzten Live-Auftritt, ja.
Gut, dann haben wir beide frei für den Rest des Jahres.
Schön.
Also live-mäßig. Und ich war aber auch privat in Leipzig. Bei meinem lieben Freund Ole Nymon. Und wir waren in der Thomaskirche und haben das Weihnachtsoratorium gehört. Wir haben uns also ein paar Bach-Kantaten angehört. Hast du schon mal dem Vergnügen beiwohnen können?
Aber natürlich.
Ja?
Ich war sehr lange mit einem klassischen Sänger zusammen.
Ah, wirklich?
9 Jahre lang. Ich war auf sehr vielen klassischen Konzerten.
Aber auch von Bach-Kantaten?
Ja, also er hat vor allem alte Musik bis in Barock gesungen.
Aha.
Und deswegen sehr, sehr viel Bach und
sehr
Händel.
Schön.
Und so weiter.
Es war sehr beeindruckend, vor allem mit dem, also in der Thomaskirche in Leipzig, mit dem Thomaner-Chor, den es irgendwie in verschiedenen Formen seit 800 Jahren oder über 800 Jahren gibt. Und das ist so eine richtig krasse Institution von dem Knabenchor, wo die dann auch quasi eine eigene Schule haben, nur dafür und so. Also es ist schon echt so ein eigenes Universe, in was man da so reinstolpert. Und dann haben wir außerdem Titanic geguckt am selben Abend noch. Also es war wirklich Kultur-Overload-Programm für mich. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Titanic gesehen. Ich habe noch nie Titanic geschaut.
Wie war es für dich so?
Ich war komplett hin und weg.
Hat die gekuschelt? Okay, ist eine private Frage, aber
das bleibt zwischen Ole Nymon und mir.
Sehr schön.
Aber ich war, also hast du Titanic gesehen?
Ich habe Titanic gesehen, aber es ist wirklich schon eine gute Weile her.
Okay.
Also wirklich, es muss schon deutlich über 12, 13 Jahre her sein.
Also ich habe, wie gesagt, ich habe mich immer so ein bisschen um Titanic nicht gedrückt, aber ich habe es irgendwie, die Gelegenheit kam halt nie und ich dachte mir so, ja, vielleicht gucke ich Titanic irgendwann mal, also mit einer romantischen Partnerin, und es war dann am Ende halt Ole Nymon und das ist auch okay. Und ich bin wirklich, also komplett unironisch, ich war hin und weg. Also so ein geiler Film und so ein geiler Soundtrack, und ich würde sagen, so das, was mich am meisten, also es ist halt einfach wahnsinnig bombastisch alles. Und das ist so wirklich einfach Blockbuster Hollywood at its peak. Und ich glaube, was mich am meisten überrascht oder überwältigt hat, war also diese Szene, wo beide an der Reling vorne am Schiff stehen, und quasi die Szene, die halt irgendwie jeder kennt, ne? Wo die beiden dann da vorne stehen. Und gerade weil man, und obwohl die jeder kennt und obwohl man die in tausendfacher Imitation irgendwie schon gesehen hat und überall wird die parodiert und jeder kennt diese Szene. Also diese Szene ist so tief im, sag ich mal, gesellschaftlichen Allgemeinwissen angekommen und jeder kann mit dieser Szene was anfangen, egal ob man den Film gesehen hat oder nicht. Wenn man die dann live, also wenn man die im tatsächlichen Film dann sieht, in der Inszenierung, mit der Filmmusik, das ist trotzdem so überwältigend und es ist so wahnsinnig schön. Oder auch die Szene, wo Rose am Ende in so einem Rettungsboot quasi langsam herabgelassen wird und sie guckt hoch und oben steht Jack und sie gucken sich an und er sagt ihr quasi, ja, er geht dann in ein anderes Rettungsboot, obwohl, ja, lügt da wahrscheinlich, das schon irgendwie dann klar an der Stelle im Film. Und dann gucken die sich so an und ihr Boot wird gerade runtergelassen, das Rettungsboot, und sie springt nochmal vom Rettungsboot ins Schiff rein, auf quasi eine Etage tiefer, weil sie einfach nicht ohne ihn kann. Es geht einfach nicht. Und sie springt zurück auf das sinkende Schiff, einfach nur, damit sie nochmal ein paar
einmal
Momente
in seinen Arm legen kann.
Es ist wirklich, es ist phänomenal. Und seitdem höre ich die ganze Zeit im Loop My Heart Will Go On.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich, es ist komplett grotesk.
Das ist total süß.
Es ist total süß und ich bin, also...
Jetzt habe ich auch große Lust, diesen Film zu sehen.
Es ist so toll.
Ich weiß ja eh noch, also Silvester, ich hasse ja Silvester leidenschaftlich. Mir ist es immer zu laut und immer zu viel und ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr in einer Großstadt lebe.
Ja.
Weil Silvester ist wirklich das Allerletzte.
Mhm.
Also letzten Silvester war es auch immer eher so, also jetzt, als ich noch in Berlin gelebt hatte, dass ich wirklich zu Leuten gegangen bin. Ich habe dann für die gekocht, weil ich liebe auch große Mengen einfach so kochen. Das ist einfach toll. Und dann war ich von alles vorbereiten, machen, putzen, waschen eben so fertig, dass ich um 21.15 Uhr gesagt habe, so Leute, ich hau jetzt wieder ab. Dann bin ich nach Hause gefahren, war 22 Uhr, dann habe ich mich in die Badewanne gelegt oder ins Bett, habe mir noch einen Film reingezogen und dann war ich wirklich um 23.30 Uhr spätestens so erschlagen, dass ich einfach weggepennt bin.
Donnerwetter.
Dass ich dann zu dem, also mit Ohrstöpseln und so, zu diesem Sturm mich nicht weiter bedingsen muss. Und jetzt, ja, wo ich auf dem Dorf wohne, heißt es für mich, Silvester heißt vom Kamin sitzen, stricken oder Leute beim Stricken zuschauen und blöde Filme gucken.
Geil.
Und ja, ich glaube, Titanic ist auf jeden Fall,
das ist
also
ein
nicht ein blöder Film, aber ein Film, der es würdig ist.
Der es definitiv würdig ist.
Um zu einer Silvesternacht geschaut zu werden.
Ja. Ich bin Silvester wieder in Leipzig, wieder bei Ole Nymon und wir hören Beethoven, Beethovens Neunte. Wir gehen richtig steil.
Ihr seid echt Übertreiber.
Es ist richtig bescheuert. Es wird crazy.
Geht ihr zu zweit oder bringt ihr noch Leute mit? Große Beethoven-Silvester-Party.
Zwei andere kommen noch mit, glaube ich.
Wird dann geböllert?
Da möchte ich mich nicht on air drüber äußern. Nein, nee, böllern ist nicht so... Nicht so mein
Im Orchester graben.
Bengalos im Leipziger Gewandhaus.
Das schallt dann so schön, also jetzt die Böller.
Ja, vielleicht wird das ja inszeniert quasi, weil die Beethovens Neunte ist ja sehr bombastisch.
Eben.
Und da kann man vielleicht deswegen Böller einfach integrieren.
Oh, wow.
Wow. Oh.
Statt der...
Du Scheiße.
Okay.
Ja, okay, jetzt kommen wir hier an... Jetzt wird's interessant.
Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Haben wir noch zwei Wochen, bis wir dann darüber reden können.
Genau, wir sollten thematisch werden. Und ich würde gerne reinstarten mit dem Thema Schulstreiks gegen die Wehrpflicht.
Sehr gut.
Hast du davon mitbekommen?
Ich weiß, dass es diese Schulstreiks gegeben hat, ja.
Warst du auf einem?
Nein.
Warum nicht?
Werde ich gleich erzählen.
Okay.
Also, es ist jetzt nicht so ein blöder Spruch, es ist wirklich ein bisschen damit verbunden, was ich gleich erzählen werde.
Okay. Ich war auch nicht, ich war nämlich im Zug den ganzen Tag. Ich war in Freiburg auf einem Antimilitarisierungskongress, unter anderem von dem Freiburger Abgeordneten.
Ich würde sagen, das ist eine gute
Linkspartei.
Ausgabe.
Ja. Vinzenz Glaser, das war auch sehr schön. Und deshalb war ich wirklich den ganzen Tag über im Zug, weil der Zug hatte natürlich auch 2 Stunden Verspätung. Und ich war deshalb den ganzen Tag im Zug. Ich habe so gemerkt, die letzten Wochen hatte ich halt sehr viele Auftritte und bin sehr viel durch Deutschland gefahren. Und deswegen habe ich auch sehr viel über die Bahn zu lästern und sehr viele schreckliche, also wirklich schlimme Erfahrungen mit der Bahn. Und ich merke, wie das so Teil meiner Persönlichkeit wird, dass ich über die Bahn abläster. Und das gefällt mir eigentlich ganz und gar nicht, dass es so Teil von dem ist, was ich so den ganzen Tag über erzähle. Deshalb will ich das eigentlich überhaupt nicht mehr...
Wir haben es ja hier auch schon öfter thematisiert.
...überhaupt nicht mehr breitreten. Auf jeden Fall, ich finde die Schulstreiks gegen die Wehrpflicht finde ich sehr, sehr gut. Und es war ja auch so, dass knapp 55.000 Leute an dem Tag auf der Straße waren. Und das ist definitiv die richtige Richtung, in die es geht. Und der nächste Streik ist am 5. März gegen die Wehrpflicht, der nächste Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Und ich habe es mir auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht und Ole Nymon genauso, dass wir bis dahin diese Schulstreiks wirklich nochmal mit allem, was wir so haben, also mit unserer Reichweite, mit unserer Erfahrung, die wir jetzt die letzten 1-2 Jahre irgendwie gesammelt haben, in dem medialen, sehr gut laufenden deutschen Journalismusbetrieb, dass wir da nochmal irgendwie mit aller Kraft irgendwie unter die Arme greifen und unterstützen und dass der nächste Streik wirklich richtig groß und richtig cool wird vor allem. Das ist sehr wichtig. Coolen ist es ja
Naja, das
finde ich auch
neue Programm.
Cool, dass das neue Programm. Und ja, ich habe so ein paar, ich habe aber ein bisschen, okay, nee, ich fange anders an. Ich saß vor ein paar Tagen auf einem anderen Panel in Hannover, in der Nähe von Hannover, in Hermannsburg. Das ist bei Celle, also nochmal so eine Stunde nördlich von Hannover. Und das war eine Schülerveranstaltung. Und ich saß auf diesem, auf dem Abschlusspodium von dieser Schülerveranstaltung. Und außer mir saß auf der Bühne ein aufrüstungsfreundlicher SPD-Abgeordneter aus dem Bundestag, beziehungsweise ehemaliger Abgeordneter.
Okay.
Eine aufrüstungsfreundliche Grünen-Politikerin aus dem Europaparlament.
Sehr gut.
Ein der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, der außerdem CDU-Politiker ist.
Bestimmt Pazifist.
Ja, marxistischer Antimilitarist. ein Oberleutnant von der Bundeswehr, der, glaube ich, auch CDU-Mitglied ist, so wie ich das verstanden habe. Und dann noch so alibimäßig ein Schüler aus diesem Gymnasium aus der Linksjugend, der, würde ich sagen, auch eher so eine Position vertreten hat wie Quentin Gärtner, der ehemalige Generalsekretär von der Bundesschülerkonferenz. Dessen Position ist ja so ein bisschen...
Macht mit uns, was ihr wollt, aber lasst uns mitreden.
Aber wir wollen mitreden, wir wollen mitreden. Außerdem, Investitionen in die Bildung ist nicht genug. So. Und ich saß dann quasi mit einer wirklich konsequent antimilitaristischen Meinung halt absolut allein auf diesem Panel vor irgendwie 200-300 SchülerInnen. Und es war aber trotzdem, finde ich, ein sehr gelungener Abend und es hat Spaß gemacht und ich konnte so ein bisschen pöbeln. Und ich habe danach auch die Rückmeldung bekommen, dass viele SchülerInnen das sehr gut fanden, wie ich mich so diesen Boomern da entgegengestellt habe. Und ich fand es sehr interessant, dass sowohl der Wehrbeauftragte der Bundeswehr als auch, oder der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, als auch die Grünen-Politikerin aus dem Europaparlament beide gesagt haben, quasi, dass sie das ja toll finden, dass man in Deutschland das so kann, also auf die Straße gehen und gegen die Wehrpflicht protestieren, aber sie finden das nicht gut. Also die Grünen-Politikerin hat wirklich Wort für Wort gesagt, das grenzt an Desinformation. Viele Slogans, die da skandiert wurden, wie zum Beispiel, wir sterben nicht für eure Kriege und irgendwie quasi die Kriege der Reichen, aber das Blut der Armen, so, ne? Mhm. Also, dann hat sie so gesagt, als gäbe es irgendwelche Reichen, die irgendwie Krieg wollen. Und ich so, also.
Ja.
Ja, wo fängt man da an? Und sie meinte, es wäre ganz schlimmer Populismus, diese Streiks und die Parolen, die da gerufen wurden. Und wie gesagt, es grenze an Desinformation und das mache ihr Bauchschmerzen. Wir wissen, mit Bauchschmerzen kennen die Grünen sich aus.
Damit kennen die Grünen sich aus.
Sie haben mit Bauchschmerzen wirklich die schlimmsten Barbareien, die schlimmsten Grausamkeiten die letzten 2 Jahre unterstützt in Gaza. Und auch bei anderen Sachen, wenn es zum Beispiel um die weitere Gängelung von BürgergeldempfängerInnen geht oder von MigrantInnen, sind die Grünen für jede Schandtat zu haben, aber mit ganz schlimmen Bauchschmerzen immer. Und das muss man ihnen zugute halten. Und der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags hat direkt am Anfang von diesem Podium gesagt, also man kann, also er hat es so ein bisschen verklausuliert gesagt, aber er hat so ein bisschen gesagt, man kann da ja protestieren und die Schüler, und das ist ja auch toll, dass man es kann, weil in Russland kann man das ja nicht, aber er findet es nicht gut. So, das war der Inhalt von dem, was er gesagt hat. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn sich diese Leute darüber aufregen, über diese Streiks, dann machen diese Streiks ja irgendwas richtig. Also das ist schon mal sehr gut, weil das sind genau die Leute, die man damit abfacken muss. Also wenn so Leute sagen, das grenzt an Desinformation und das grenzt sie bekommen da Bauchschmerzen, dann macht man wirklich das Richtige. Ich habe auch davor geguckt, zum Beispiel, was diese Grünen-Politikerin so auf Twitter gesagt hat über, sag ich mal, den Krieg in der Ukraine und den Krieg in Gaza. Und sie hatte ganz, ganz viele Meinungen über den Krieg in der Ukraine, die wir uns hier vorstellen können, was genau ihre Meinungen sind. Und ich habe komischerweise fast keine Aussagen von ihr über den Völkermord in Gaza gefunden. Und das fand ich dann einfach so, also es hat mich nochmal in meinem Urteil über die Grünen bestärkt und dachte mir, wenn so Leute Bauchschmerzen bekommen von den Schulstreiks, dann sind die wirklich auf dem ganz, ganz richtigen Weg.
Ich finde es ja da auch immer wieder interessant, auch die von dir immer wieder verurteilte Doppelmoral herauszuarbeiten, weil sie sagen ja, hier hast du alle Freiheiten der westlich-liberalen Demokratien und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Freiheiten im Sinne einer Wehrpflicht eingeschränkt werden. Und das soll man dann irgendwie feiern, weil in Russland ist ja alles viel schlimmer. anstatt zu sehen, dass ja die antimilitaristische Perspektive, die du vertrittst, eine ist, die ja in dem Sinne universell ist, als dass sie natürlich auch Russland mit einbezieht. Also die Wehrpflicht und der Wehrdienst in Russland ist natürlich absolut grausam. Also, aber das kann ja nicht in irgendeiner Weise jetzt irgendwas aufwiegen oder relativieren. Also du bist einfach dafür, dass alle Menschen dieser Erde nicht von Staaten gezwungen werden, in den Kriegsdienst zu gehen.
Ja.
Das gilt insbesondere natürlich für Länder wie Russland, wo das nochmal viel krasser ist.
Ja.
Aber gut, das ist ja das so. Und als du es gerade erzählt hast, muss ich daran denken, was jetzt gerade durchs Internet so ein bisschen ging, dass ja Nemo, also diese musikproduzierende Person, die 2024 den ESC gewonnen hat, jetzt die Trophäe zurückgibt, also diese Siegestrophäe vom ESC, aus Protest gegen die Teilnahme von Israel am Eurovision Song Contest. Und daraufhin, das war John Peaceman, also Insta-Account, der auch viel so pro-palästinensische Aufklärung macht und so und immer auch wieder medienkritische Kommentare absetzt, die sehr lesenswert sind. An dieser Stelle also eine Empfehlung. Hat dann outgecallt, wie viele Menschen sich dann, also jetzt aus der etablierten Mitte, in wirklich bodenloser Weise dann gegen Nemo geäußert haben, dann auch in Bezug auf, ja, in Palästina würde sich die Hamas vom Haus schubsen und so weiter.
Wo man auch mal fragen muss, von welchem Hausdach denn in Gaza?
Weil ist ja ganz mehr übrigens,
da sind keine Häuser mehr.
Das besides und wie gesagt, Überleben in Gaza als queere Person ist auch doppelt schwierig, wenn halt Bomben fallen. Aber gut, das haben wir auch schon alles durchgeklärt. Aber eine Sache, die mir dann doch immer mal aufgefallen ist, wenn ich dann sehe, wie schwule Männer wie Volker Beck oder Jan Feddersen, der bei der Taz noch einfach Redakteur ist, so, also nicht die Taz jetzt hier, aber es ist trotzdem im weitesten Sinne eine linke Zeitung, so, dann da stehen und mit, als schwule Männer, mit queerfeindlichen Kommentaren, die Nemos Geschlechtsidentität, also in einem pejorativen Sinne abwerten, dann sich gegen die Queerfeindlichkeit von der Hamas aussprechen.
Ja.
Und das ist wirklich so, was macht ihr denn da? Queerfeindlich gegen Queerfeindlichkeit sein. What is this? So, im Sinne der Freiheit gegen die Freiheit sein.
Ja, also man muss quasi als marginalisierte Person hier im Westen, muss man dankbar sein, dass man hier diskriminiert werden darf, weil im anderen Land würde man ja auch diskriminiert werden. So, also, ne? Und das ist einfach, also das ist so toll, weil das ist halt auch einfach die westliche Freiheit, für die es sich zu sterben lohnt. Ich war, vielleicht noch kurz dazu, ich war gestern, habe ich wie gesagt, mein letzter Live-Auftritt dieses Jahr auf dem Zündfunken-Kongress. Und da habe ich auch über die Wehrpflicht gesprochen und dann kam danach eine Wortmeldung darüber, wie eigentlich Transfrauen in der Ukraine im Zuge von der Rekrutierung in die ukrainische Armee behandelt wurden und werden. Und zwar, dass Transfrauen einfach da halt als Männer deklariert werden und trotzdem eingezogen werden und trotzdem rekrutiert werden, ich würde mal sagen, in den meisten Fällen gegen deren Willen, so wie es den meisten Leuten wahrscheinlich mittlerweile in der Armee geht, in der Ukraine. Und das sind dann diese westlichen liberalen Freiheitswerte, für die man dann kämpft, aber die gleichzeitig im Rahmen von diesem Kämpfen und von diesem Verteidigen ganz brutal eingeschränkt werden. Also das
oder komplett aufgehoben.
Oder komplett aufgehoben werden. Und ich meine, es war ja auch bei der genialen und sehr guten und wunderbaren Fleischhauer-Sendung. Ich weiß nicht, ob das in der finalen Sendung drin war, ich vermute nicht. Aber da hat er auch irgendwie gesagt, dass quasi, ne, wenn der Putin gewinnt, dann gibt es hier keine Queer- und Frauenrechte mehr. Und da habe ich ihn auch gefragt, Herr Fleischhauer, wann haben Sie sich in Ihrer Karriere denn mal für Queer- und Frauenrechte eingesetzt? Also Sie sind doch an der vordersten Front.
Was war seine Antwort?
Ach, ich weiß es nicht mehr. Also er ist an der vordersten Front von Wenn es bei der Springerpresse oder bei News oder bei irgendwo zum Beispiel darum geht, dass, keine Ahnung, Transfrauen im Hochleistungssport machen alles kaputt. Sie ruinieren die ganzen tollen Rekorde und so weiter. Und das ist ganz schlimm alles. Ja? Und das wird dann quasi wieder als Argument weaponized für die Aufrüstung und für die Mobilmachung und die Kriegstüchtigkeit. Also es ist wirklich so wahnsinnig verlogen und zum Kotzen.
Ich finde es auch einfach frech.
Ja, das trifft es wahrscheinlich gut. Ja.
So auf so einem ganz profunden Level. Einfach frech.
Ja.
Hat man nicht.
Ja, das vielleicht auch mal als Hinweis an die ganzen linksliberalen CreatorInnen, die so quasi Aufrüstung auch immer ganz, ganz kritisch sehen, aber es gibt ja auch so gute Argumente für die Wehrpflicht und für die Aufrüstung, weil die westlichen Freiheitswerte und so weiter, man kann auch nicht ernsthaft glauben, dass die aktuellen westlichen Regierungen irgendeinen Fick auf diese liberalen Freiheitswerte zum Beispiel im Bereich der Queerrechte oder der Frauenrechte geben. Also man kann doch nicht ernsthaft
vor allem, weil
glauben,
einfach
dass
einfach bis auf Spanien oder so einfach alle möglichen Länder
dass sie alle rechtsradikal
und rechten
also,
regiert werden.
Wirklich, dieses, man muss sich wirklich das mal in den Kopf kriegen. Europa ist kein Fantasiegebilde, was irgendwie für ganz tolle Werte stehen kann, sondern es gibt ein real existierendes Europa. Und dieses Europa wird zur Hälfte von Rechtsradikalen heute regiert und zur anderen Hälfte in den nächsten paar Jahren von Rechtsradikalen regiert. Man kann auch nicht ernsthaft glauben, dass diese Staaten und diese Leute ihre wahnsinnigen Gewaltmittel und Gewaltinstrumente, wie zum Beispiel jetzt die Wehrpflicht, dafür einsetzen, die Rechte von marginalisierten Minderheiten zu verteidigen. Also das ist so idiotisch.
Und ich finde es an dieser Stelle nochmal wichtig, dass wir betonen, dass es jetzt nicht um so ein zynisches Ablassen von all diesen Werten geht. Das ist ein bisschen so wie im Philosophiestudium, was ich hatte, wo dann gesagt wurde, ja, irgendwie Kant ist Antisemit, das ist irgendwie problematisch und so weiter. Und deswegen müssen wir jetzt andere Leute lesen, die nicht irgendwie weiße alte Männer und Antisemiten sind. Und ich sehe den Punkt, dass man den Kanon auf jeden Fall erweitern muss, auch um andere Stimmen. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, und das sage ich als Person, die sehr tief beeinflusst ist von Ideen der Aufklärung, dass es immer darum geht, dass dieser Universalismus, der in den Ideen von Kant steckt, gegen Kant gelesen werden muss. Also Kant kann in seiner aufklärerischen Idealen nur zur Verwirklichung kommen, wenn man konsequent sagt, dieser Antisemitismus beispielsweise, der widerspricht, also der kantische Antisemitismus, der widerspricht den kantischen Grundsätzen der Freiheit, Würde und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, die europäischen Werte werden nicht von europäischen Regierungen verteidigt, dann heißt das nicht, dass wir diese Werte deswegen aufgeben können, dass es nur Luftgebilde sind, dass es nur ideologische Konstrukte sind, sondern man muss diese Werte gegen diese Regierungen verteidigen.
Ja, genau.
Ich würde sogar sagen, dass Menschenrechte ja entstanden sind, um einzelne Bürgerinnen und Bürger gegen die Staaten und ihre uneingeschränkte Macht zu beschützen.
Ja.
Also, oder eine Legitimation zu entziehen, das zu tun, indem man Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit als universelle Werte festschreibt.
Ja. Also du würdest sagen quasi, dass eben das, was Kant geschrieben hat, schlauer ist als Kant selber.
Genau. Es muss ihn ja gewissermaßen übersteigen. Und das macht ja auch irgendwie eine Philosophie und eine Ethik und eine Politik auch lebendig und erweiterbar. Und das wäre ja noch zu komisch, wenn man dann eine Person einfach nur so hochhebt und sie muss dann irgendwie unfehlbar sein.
Ja.
Das finde ich manchmal auch bei Marx immer ein bisschen schwierig. Es geht ja nicht darum, was Marx gemacht hat, sondern es geht ja darum, dass man seine Ideen weiterdenkt und vielleicht auch gegen ihn wendet.
Ja.
Geht auch.
Es gibt ja dieses Buch.
Also ich habe für Heiligenverehrung sehr wenig übrig.
Ja. Es gibt ja dieses Buch Radikaler Universalismus von Omri Böhm und ich schätze Omri Böhm eigentlich sehr. Also ich finde, er hat zwei sehr gute Bücher geschrieben, nämlich einmal Radikaler Universalismus und auch sein Buch Israel, eine Utopie. Das ist wirklich ein wunderbares Buch über, also einfach wenn man verstehen will, worum es eigentlich in dem viel benannten Nahostkonflikt geht, finde ich das das beste Buch, was ich, glaube ich, bisher gelesen habe dazu. Und er schreibt in seinem Buch über Universalismus, schreibt er ja auch, dass zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder die quasi die Verfassung, quasi das Erste, was man so kennt, dieses we hold these truths to be self-evident, also wir halten folgende Wahrheiten für eigentlich offensichtlich oder für sich selbst erbringend, nämlich dass alle Menschen gleich geschaffen wurden. Und dann führt Omri Böhm eben an, dass man das ja kritisch sehen kann, insofern, dass die Leute, die das damals geschrieben haben, halt alles Männer waren, alles weiße Männer, die sich unfassbare Anzahlen von schwarzen Sklaven gehalten haben.
Die waren halt gleicher als alle anderen.
Genau, so. Aber das macht das, was sie geschrieben haben, nicht schlecht. Also man sollte quasi sagen, ja, diese Leute haben offensichtlich nicht danach gelebt, aber sie haben trotzdem da
Recht
eben
gehabt.
Was. So, die haben trotzdem Recht gehabt. Sie haben was geschrieben, das es war, nämlich wir alle sind gleich geschaffen und wir sind alle gleich. Wir sind alle Menschen. Und diese komplett basalen, universellen Wahrheiten über die menschliche Würde, dass man die nicht deshalb verwerfen sollte, nur weil die Leute, die das geschrieben haben, halt offensichtlich eine wahnsinnige Doppelmoral hatten. Und genau, das vielleicht noch dazu, dass wir hier nicht in so einen großen Zynismus verfallen. Natürlich sind diese ganzen Sachen, für die es sich auch, die erkämpft wurden, also die Rechte von marginalisierten Gruppen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die wurden erkämpft und für die lohnt es sich auch weiter zu kämpfen. Nur wer glaubt, dass die westlichen Staaten momentan das Mittel zur Wahl sind, um diese Rechte aufrechtzuerhalten, der ist halt wirklich einfach entweder ein bisschen naiv oder einfach uninformiert.
Ja, ich wollte gerade noch, also von diesen Grundrechten, also dass sie zwar nicht so gelebt haben und trotzdem Recht hatten, nochmal weiterführen, die Frage gerade nochmal oder zurückführen zu Kant, weil ja dann eben die Frage ist, okay, wenn alle Menschen gleich sind und diese Menschen damals offensichtlich sich für gleicher gehalten haben als die anderen,
dann ist
ja das eine der Grundfragen, die Kant mal gestellt hat, nämlich was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen und was ist der Mensch? Weil es geht ja genau darum, dann auch festzustellen, was ist eigentlich der Mensch, und wenn wir einfach diese Kategorie Mensch so fassen, also dass beispielsweise Juden dazugehören oder behinderte Menschen oder queere Menschen, dass wir einfach sagen, das sind Menschen, das sind keine Untiere, das sind keine Untermenschen, so, denen kommen, also oder schwarze Menschen jetzt im Sinne von Abschaffung der Sklaverei, diesen Menschen müssen als Menschen alle Menschenrechte zukommen. Dann ist ja das die eigentliche Frage, die ja auch bei Kant so ein bisschen mitschwingt, was ist der Mensch?
Ja.
Die auch eben fragt, was ist halt kein Mensch mehr oder nicht so ganz Mensch. Nicht Mensch genug, um Menschenrechte zu genießen.
Ja. So, Schulstreik.
Ach so, Schulstreik, stimmt.
Wir waren beim Schulstreik in die Wehrpflicht. Wir haben
voll die riesige Schleife gemacht.
Kurz auf der Klaviatur des Kantischen gespielt, aber das ist auch natürlich kein Problem für Ulle Liebel und Simon David Dressler.
Oh Gott, du bist so großkotzig, Simon.
Das stimmt gar nicht. Naja, du hast von Kant hier angefangen.
Ich habe Philosophie studiert.
Genau, und ich wollte noch ein paar Sachen über die Schulstreiks sagen, weil, wie gesagt, der nächste Schulstreik ist am 5. März und ich war sehr positiv davon überrascht. Erstens schon, wie viele Leute sich mobilisiert haben, und da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, aber 55.000
ist schon ordentlich,
dafür auch, wie spontan dieser Schulstreik ja war. Weil das,
und wenn man bedenkt auch, wie wenig junge Menschen das gibt.
Ja, und vor allem, dass es oft von Leuten organisiert wurde, die sonst gar keine Erfahrung jetzt haben in politischer Organisation. Yeah. So, dann ist es wirklich beachtlich. Und das hat ja erst von einem Monat davor oder so angefangen oder eineinhalb Monate. Und trotzdem würde ich gerne für den nächsten Schulstreik ein paar Vorschläge machen. Das heißt, wenn hier jemand zuhört, der irgendwie mit den Schulstreiks gegen die Wehrpflicht zu tun hat in irgendeiner organisierenden Funktion, dann kannst du mir da gerne auch schreiben, wer auch immer du da draußen bist, an den Kopfhörern, was du davon hältst. Nämlich, ich habe hier eine Pressemitteilung vor mir, die quasi Initiative Schulstreik gegen die Wehrpflicht rausgeschickt hat im Vorfeld von dem Streik Anfang Dezember, wo ein Zitat ist, das möchte ich mal vorlesen. Statt Milliarden in Waffen zu stecken, fordern sie, also die Schüler, Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und für unsere Zukunft. Und ich würde sagen, das halte ich für strategisch unklug.
Mhm.
Dass man sich direkt in eine Position begibt, wo man Gegenangebote macht, wo man sich direkt kompromissbereit zeigt. Weil da möchte ich ganz klar sagen, das ist nicht unser Bier. Das ist nicht unsere Sache. Wir müssen keine Gegenangebote machen, wie der deutsche Staat sein Geld besser ausgeben könnte. Das ist nicht, damit haben wir nichts zu tun. Es reicht einfach zu sagen, wir wollen das nicht. Wir kämpfen, wir sterben nicht für eure Kriege. Und wir haben auch keine Gegenangebote. Also ihr könnt gar nicht mit uns engagen auf
Also da gibt es nichts auszuhandeln.
Da gibt es nichts auszuhandeln auf dieser staatstragenden Ebene. Von wegen, ach ja, okay, aber wenn kein Geld für das Militär, wie werden wir denn dann verteidigungsfähig? Ist mir egal. Werd doch selber verteidigungsfähig. Das darf die einzige Antwort sein, weil wenn man einmal anfängt, da irgendwie rumzuhandeln und zu sagen und sich in diese Perspektive quasi vom deutschen Staat zu begeben und zu sagen, ja, Investitionen in uns junge Menschen ist ja auch gut fürs BIP, das ist ja gut für uns alle, wenn wir quasi als Humankapital ausgebildet werden, dann begibt man sich in einen argumentativen Strudel, der vor allem öffentlichkeitswirksam dann niemals aufhören wird. Weil dann wird man immer wieder diese Gegenfragen bekommen von wegen, aber wenn ihr das fordert, warum fordert ihr dann nicht das? Und was sagt ihr denn zu dieser Finanzierungslücke? Und aber wir müssen doch verteidigungsfähig werden und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, einfach strategisch nicht besonders smart. Es gibt diesen Spruch, when you give them an inch, they take a mile. Also wenn man den Leuten nur ein bisschen quasi Wiggle Room gibt, wenn man nur ein bisschen sich kompromissbereit zeigt, dann wird direkt daran gezerrt. Und dann werden junge Leute direkt in so eine staatstragende Verantwortungsrolle gedrückt von wegen, ja, aber ihr müsst doch irgendwas eure Kompromissvorschläge sind doch deswegen und deswegen und deswegen gar nicht umsetzbar und so weiter und so fort. Aber wenn man einfach das verweigert und wenn man einfach sagt, nein, wir sterben nicht für eure Kriege, Punkt, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Journalisten, die sich auf diesen Streiks dann rumtreiben und irgendwie Fragen stellen und auch in der Berichterstattung darüber, dass die dann ganz verwirrt sind, weil sie gar nicht wissen, wo setzen wir denn da an?
Also ich verstehe total die Kritik daran, also dass wenn du dann so tust, ja wir machen jetzt hier so ein Balancing, ja vielleicht weniger davon und vielleicht mehr davon, dann wirft man eben die Frage auch nach einer Wehrpflicht oder nach einer teilweise Wehrpflicht oder los daran, als so eine Verhandlungsmasse in den Ring und dann ist man sofort in dieser Form von ja eben Aushandlung, wo es eigentlich nichts zu verhandeln gibt, weil die Position sehr klar ist, keine Wehrpflicht, Punkt.
Ja.
Gleichzeitig frage ich mich trotzdem, wenn man schon mal so viele SchülerInnen auf der Straße hat und die ja auch alle betroffen sind von viel zu wenig Bildungsausgaben, also die ja de facto ein Problem darstellen, weil die Infrastruktur echt im Arsch ist, die LehrerInnen sind überlastet, so die Ausbildung ist nicht gut genug, keine Angst, es ist wirklich ein Problem.
Mhm.
Und es hat jetzt nicht nur damit zu tun, so mit, ja, wie werde ich jetzt als Humankapital ausgebildet, sondern dass ich das machen kann, was mich interessiert.
Mhm.
Und dass ich nicht in überfüllten Klassen sitze, nichts mitbekomme und mir die Decke auf den Kopf fällt und das Klo verstopft ist, das kann es ja auch nicht sein. Also, und wenn man schon mal so viele Leute auf der Straße hat, dann muss doch, wie ich finde, eine Möglichkeit geben zu sagen, nein zur Wehrpflicht, da gibt es auch nichts dran zu diskutieren und nichts zu verhandeln. Und übrigens, wir wollen mehr Kohle. Also dieses nicht, nehmen wir dies anstelle von das, sondern wir wollen das und noch das dazu. Weißt du, ich meine? Also
ja, aber dann ist...
Ich weiß nicht, ob man diese Radikalität nicht ein bisschen anders aufziehen kann. Also nicht als, wir geben uns kompromissbereit, sondern wir wollen das. Und wir wollen übrigens noch viel mehr, weil, man will es kaum glauben, wir sind die Zukunft. Unser von euch allen.
Ja, voll. Ich glaube, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube trotzdem, dass das im Prinzip die Kompromissbereitschaft ist, die von einer medialen Seite dann gesucht wird. Also die genau, wo man dann genau da halt andockt. Wo man eben sagt, gut, also das eröffnet zum Beispiel halt die Argumentationslinie von wegen, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Bildungspaket gemacht werden würde für ganz tolle neue Schulen und Sondervermögen Bildung, wärt ihr denn dann bereit?
Dann sagt man, nein, wir wollen das und das. Wir wollen mehr.
Ja,
wir sind nichts bereit zu geben.
Aber dann ist es
uns
halt
wird alles genommen.
Dann ist es kein Schulstreik mehr, aber gegen die Wehrpflicht. Weil dann ist es ein Schulstreik für die Leiden von jungen Leuten.
Ich verstehe, was du meinst, ja.
So,
aber ich finde trotzdem so, also ich finde beide Anliegen so wichtig.
Ja, also ich finde das eine aber wichtiger als das andere. Also ich finde das eine, ich muss sagen, der Kampf gegen die Militarisierung und gegen die Wehrpflicht ist, würde ich sagen, momentan das Dringendste, für was sich junge Leute momentan engagieren. Weil es so zeitlich einfach, es drückt einfach.
Ja, ich verstehe.
Zeit rennt und Deutschland und Europa machen sich wirklich einfach weltkriegstüchtig. Das ist das, was sie machen. Es geht nicht darum, irgendeinen Angriff irgendwie abzuwehren oder abzuschrecken oder was auch immer. Wer in die Vergangenheit schaut, der wird sehen, dass Machtblöcke mit gewaltigen Gewaltmitteln nicht immer nur friedliebende, verteidigungsbereite Krümelmonster waren, sondern eben dann zu Monstern wurden und nicht zu Krümelmonstern. So. Und ich glaube, das ist wirklich der politische Kampf, auf den man sich fokussieren sollte. Ich meine, ich kann diesen Wunsch total verstehen. Ich meine, ich war auch an einer Schule oder auf einem Gymnasium, die jetzt nicht, das jetzt nicht so super aussah. Aber, und deshalb kann ich verstehen.
Mein Gymnasium ist abgerissen worden, weil es einfach zu schäbig war.
Ja, also mein Gymnasium wurde irgendwann in meiner Schulzeit quasi geschlossen für 2 Jahre und wurde währenddessen renoviert und komplett saniert. Und wir waren dann parallel in Containern untergebracht.
Genau, das ist jetzt auch in meiner alten Schule
genau,
so.
Genau, ja.
Aber die finden die Container gar nicht so schlecht.
Die waren im Sommer halt brutal. Also im Sommer sind da halt 40 Grad in diesen Containern, weil die waren auch nicht klimatisiert und so. Also es war wirklich komplett gaga. Naja, und ich kann verstehen, dass man in diesem Status quo irgendwas ändern will und dass, wenn man schon viele junge Leute auf der Straße hat, dass man dann auch andere Forderungen erheben will. Aber ich glaube, diese Message-Disziplin von wegen, wir sind gegen die Wehrpflicht, wir sind gegen die Kriegstüchtigkeit und wir erheben überhaupt keine Angebote, an denen man sich irgendwie abarbeiten kann medial, und wir versetzen uns überhaupt gar nicht in diese Rolle vom Staat rein, was der jetzt besser machen könnte, weil das kann dann, keine Ahnung, irgendwie Fridays for Future machen, aber wir sind der Schulstreik gegen die Wehrpflicht, wir sind der Schulstreik gegen die Kriegstüchtigkeit und wir sagen dazu einfach, nein, wir sterben nicht für eure Kriege, Punkt, aus, fertig.
Mhm.
Und wenn ich mir dann vorstelle, wie dieser Wehrbeauftragte und die Grünen-Politikerin, mit denen ich in Hannover oder bei Hannover auf dem Podium saß, was für Bauchschmerzen die dann bekommen würden. Junge, die müssten, ich glaube, so viel Iberogast. So viel Iberogast gibt es nicht auf der Welt. Wie die dann fressen würden.
Obwohl, also bei den Grünen kann man schon sagen, dass sie das sehr gut gelernt haben, mit Bauchschmerzen Politik zu betreiben.
Das stimmt, das muss man ihnen zugutehalten.
Das muss man ihnen wirklich, also da sind
das
sie hart
haben
im
gelernt.
Nehmen. Für die wehrtüchtige und resiliente Gesellschaft ein wichtiger Skill.
Ja, das ist definitiv. Ich bin so froh, dass wir so resiliente PolitikerInnen haben.
Wow.
Ach ja.
Ja, ich wollte ja noch sagen, warum ich nicht beim Schulstreik war.
Ja, musstest du nachsitzen?
Nee,
hast du vom Geografielehrer wieder mit dem Rohrstock auf die Finger bekommen?
Da würde ich mich ja fast freuen. Nee, ich musste der schnöden Lohnarbeit nachgehen.
Ach du heilige Scheiße.
Das bringt mich auch ein bisschen auf dieses Thema, weil ich habe jetzt einfach dadurch, dass ich einen Job jetzt angefangen habe, wieder vor 2 Monaten, dass ich noch Verpflichtungen hatte in meiner Selbstständigkeit, dass ich immer mal wieder auch Social Media Sachen mache, sag ich mal.
Ach, du machst einfach Social Media?
Ja, bisweilen. Dass ich einfach jetzt so 2 Monate keinen einzigen freien Tag hatte.
Mhm.
Gar keinen. Und das schlägt sich ja auch ein bisschen nieder in der Tatsache. Und mein Buch habe ich auch noch fertig geschrieben. So. Und dann diese ganzen Nachbereitungen und mit, ne, ich war Ankündigungstexte und mit der Booking-Agentur und was nicht alles. Das bringt so ein bisschen die Frage mit sich, also was will ich heute eigentlich mit dir besprechen? Weil meine letzte Woche bestand nur daraus, dass ich arbeiten war und dann bin ich nach Hause gekommen und habe erstmal erschöpft einen späten Mittagsschlaf gehalten. Und dann bin ich aufgewacht und habe Haushalt gemacht und dann bin ich eingeschlafen und bin ich aufgestanden und dann wieder gearbeitet. Und ich musste daran denken, dass ich ja dann auch um mich herum sehe und auch viele CreatorInnen kenne, die halt sehr konsistent viele Videos raushauen. Und jetzt habe ich natürlich bei mir ein Feld, was ein relativ inhaltliches ist. Also ich mache jetzt nicht so krass viele Hot Takes, sondern ich muss teilweise auch sehr viel lesen dafür. Und ich meine, ich bin schon schneller Leser. Aber ja, ich bin jetzt auch keine Creatorin, die irgendwie also in 3 Stunden irgendwie ein Buch durchballert und dann irgendwie vorstellt. Ich muss es ja auch ein bisschen verdauen und will irgendwie in einigermaßen klugen Gedanken dazu fassen. Und natürlich sind wir als CreatorInnen, als Medienschaffende immer wieder mit dieser Verwertungslogik konfrontiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, niemand muss das machen. Stimmt ja auch. Ich finde aber trotzdem, wenn wir dieses Phänomen der Verwertungslogik auf Social Media ein bisschen weiterdenken, dann würde ich schon sagen, dass wir überall darauf treffen, also von allen Seiten. Wir natürlich als Menschen, die Videos machen und ins Netz stellen, sind natürlich interessiert daran, dass die Likes kriegen, dass die Reichweite kriegen, dass Leute sich das anschauen. Und dann wird immer auch immer wieder gesagt, oder der Algorithmus bestraft ja auch, wenn du nicht so oft postest. Also gerade auf TikTok ist es relativ krass, auf Insta geht es noch.
Apropos Verwertungslogik, ich mache jetzt mal ein Bild, wie wir hier zusammen podcasten, mach das in meiner Story.
Genau, das ist ja sehr gut. Mach gerne ein Foto, wie ich hier sitze und darüber rede, wie wir alles verwerten müssen. Aber dieser Verwertungszwang ist halt auch zu sehen bei den Leuten, die diese Apps überhaupt betreiben. Also ich meine, die haben halt irgendwie Shareholder-Value, den die hochhalten müssen. Die haben ihre Quartalsberichte, die müssen die ganze Zeit wachsen. Und wie wachsen sie? Indem sie Leute dazu bringen, möglichst lange und viel in ihre Bildschirme zu schauen. Das heißt, die Algorithmen sind entsprechend designed. Da gab es jemanden vor 1, 2, 3 Jahren irgendwie diese Whistleblowerin, die dann diese Dokumente von Meta geleakt hat, wo einfach klar wurde, die wissen ganz genau, dass sie Abhängigkeiten schaffen. Und das ist auch irgendwie ein Problem, aber what shall we do? Und die machen einfach weiter.
Ja.
Und diese Verwertungslogik sieht man ja eben dann auch, also dann im Endeffekt bei den ZuschauerInnen. Also, ich weiß nicht, kennst du deine Screentime? Ich habe meine ausgeschaltet.
Das ist wirklich sehr privat. Nein, ich würde sagen, meistens so zwischen 5 und 6 Stunden.
Ja, ich denke bei mir safe auch.
Ja.
Und da sind wir ja im Mittelfeld.
Ja, eher im Mittelfeld.
Also muss man ja einfach noch sagen. Das heißt, dieser Zwang, immer auf diesen Apps zu sein, ob man jetzt konsumiert oder produziert oder ob man jetzt auf der Backend-Seite das so optimiert, dass die ganze Zeit produziert und konsumiert wird, ist halt schon krass. Also der Produktionsdruck ist immens. Und wenn ich mir dann zum Beispiel CreatorInnen ansehe, also vor allem krass finde ich es ehrlich gesagt bei Tara Louise Witwer, das ist für mich immer so die, also die ist so krass. Also ich finde es auf der einen Seite beeindruckend, weil sie so diszipliniert in so krasser Regelmäßigkeit ihren Content raushaut, auch ihre Stories und so, die ist ja auch riesig geworden. Und das ist ja auch heftig zu sehen, dass sie in den letzten 3 Jahren, also glaube ich, von 200.000 Leuten irgendwie auf 700.000 oder so ihre Followerschaft erhöht. Das ist richtig harte Arbeit. Das ist richtig harte Arbeit.
Ja.
Gleichzeitig sehe ich aber auch, es gibt keine Freizeit und es gibt keinen Urlaub. Genauso wie eben die CreatorInnen immer und jeden Tag ihre Stories machen, sind die Leute jeden Tag auf Social Media.
Ja.
Klar, es gibt immer Leute, die sagen, ja, wir machen jetzt hier so ein bisschen einen auf Social Media Detox und Smartphone Detox und dann sperren sie irgendwie für eine Woche ihr Handy weg. Aber das ist irgendwie nicht so ganz, was es ist. Und es ist auch nicht so dieses, ja, ich habe mir jetzt eine App installiert, die mich davon abhält, auf Social Media zu sein.
Ja.
So. Das ist nicht, was ich meine, wenn ich sage, die sind nie im Urlaub. Also, sondern das ist ja, also entweder ist es eine gewaltsame Entzugsmethode oder es wird überhaupt nicht wahrgenommen in diesem Zyklus aus Arbeit und Freizeit.
Ja.
Obwohl es ja eigentlich eine Beschäftigung ist, an der alle Seiten in irgendeiner Weise in dieser Verwertungslogik wie auf einer Arbeit involviert sind. Also, wir verdienen ja auch nicht mit Social Media direkt Geld, also diese paar Cent, die man von TikTok bekommt, das ist ja wirklich Taschengeld, sondern wir kriegen ja auch immer nur sekundär Geld, indem wir Kooperationen abschließen, indem wir Vorträge halten, indem wir eingeladen werden.
Kooperationen machen wir ja nicht.
Veranstaltungen. Aber
also,
die Social Media Arbeit selber ist kostenlos, beziehungsweise lohnlos.
Lohnlos.
Und da ich ja nun wirklich auch lange Betriebsrat einfach war und da einfach entsprechend auch Erfahrung habe und auch mit Gewerkschaften irgendwie zusammengearbeitet habe, ist es dann nochmal krasser zu sehen, dass halt für diese Sphäre auf Social Media, also gerade auf der CreatorInnen-Seite, einfach diese Form von Organisation, ob es eine gewerkschaftliche Organisation ist oder überhaupt irgendeine Form von Austausch, einfach gar nicht existiert. Es gibt eine wirklich grenzenlose Arbeit. Arbeit im Konsum, Arbeit in der Produktion. Und wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass wir jetzt darüber diskutieren, es war jetzt gerade dieses Social-Media-Verbot, ja, das wird ja auch hier mal wieder diskutiert, also wie geht man damit um, dann haben wir immer nur diese 2 Modi. Entweder wir verbieten es halt und die Kids haben einfach überhaupt kein Social-Media oder man hat halt Social-Media. Aber dieses Social-Media haben, das ist dann so eine Konstante, die dann sich im Leben aller Menschen ausbreitet, die uns von Tag bis Nacht begleitet, statt sich auch mal zu fragen, wenn ich in meinem Urlaub darauf bestehe, also nicht arbeiten zu müssen, keinem Verwertungszwang, keiner Verwertungslogik, keinem Produktionsdruck, keinem, ich muss immer alles wissen, keine FOMO zu haben, sondern einfach die Beine hochzulegen und nichts zu machen. Warum dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis nach Urlaub sich bei Social Media so selten einstellt, beziehungsweise warum wir so wenig darüber reden.
Mhm.
Also es wird nur wie eine Sucht gesprochen, also über Social Media, aber nicht wie eine Arbeit. Und das finde ich irgendwie also ein bisschen faszinierend. Ich meine, dann sitze ich jetzt hier und denke mir so, okay, ich habe jetzt mit dir diesen Podcast und muss jetzt jede Woche ein Thema finden, was ich interessant genug finde, der Welt zu verkünden. Und ich sitze oft zu Hause und denke mir so, ich meine, ich habe viele Gedanken und ich teile die mit dir auch privat, wenn wir telefonieren oder so oder mit meinen anderen Friends oder so. Klar möchte ich mein Leben mit denen teilen und auch Gedanken, die ich zu Dingen habe, aber bis ich entscheide, so, das möchte ich in die Welt ausstrahlen für Hunderte, für Tausende, für Zehntausende Menschen zum Anhören, zum darüber nachdenken, dann ist eigentlich zum Beispiel das, was wir jetzt machen, also ein fester Zyklus, gar nicht so eine gute Idee. Also natürlich bringt es mich dazu auch, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich muss mich ein bisschen dazu disziplinieren. Das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt diese Woche zum Beispiel ist einfach de facto nichts passiert. Und ich habe keinen einzigen klugen Gedanken gehabt.
Das glaube ich dir nicht.
Also,
ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmen kann.
Okay, stopp. Ja, natürlich habe ich auch viele gute Gedanken. Wie gesagt, ich teile die auch gerne mit dir. Aber keinen Gedanken, den ich so gut und so mitteilungswürdig finde, dass ich ihn der Welt irgendwie also darlegen möchte.
Ja.
Ich meine, gerade zum Beispiel mache ich mir sehr viele Gedanken über so Transgeschlechtlichkeit und Begehren. Das ist ein Thema, was mich seit sehr langer Zeit sowohl biografisch als auch theoretisch begleitet. Und ich fange dazu an zu schreiben und Theorien zu entwickeln, aber die sind noch so verletzlich, die sind noch so unfertig, ich kann mich damit nicht in die Öffentlichkeit wagen. Ich will darüber noch nicht sprechen, ich will auch keinen Arbeitsstand irgendwie mitgeben. Und dann frage ich mich, ja, was bleibt denn? Und was machen denn andere Leute, die auf Social Media diese Inhalte verbreiten? Wo finden die immer wieder ihre Impulse, alle 3 Tage irgendeinen spannenden Gedanken zu machen?
Ja.
Und dann würde ich sagen, die finden den oft gar nicht, sondern die machen das, was sie schon immer gemacht haben. Die wiederholen einfach ihre Inhalte. Und don't get me wrong, ich finde daran überhaupt nichts verwerflich. Also zum Beispiel Maurice Höfgen, ja, macht ja wirklich seine Reactions zu Talkshows, die der gnadenlos durchzieht. Und er macht auch gern mal 20 Mal denselben Talking Point, weil das wird ja nicht falscher, was er sagt, nur weil er es 20 Mal wiederholt. Mhm. Er hat 20 Mal recht, also gegen diesen Bullshit anzulabern.
Ja.
Ich könnte das nicht. Ich würde vor Langeweile sterben, wenn ich mich die ganze Zeit wiederholen müsste. Ich finde es auch beachtlich, also zum Beispiel, wenn du jetzt so lange über die Wehrpflicht sprichst, ich könnte nicht so lange ein Thema halten. Also ich habe zu viel ADHS, keine Ahnung, ja. Zu viel, ich bin zu jumpy oder so. Ich finde das ganz wichtig, dass Menschen ihre Inhalte wiederholen, aber gleichzeitig merke ich, nicht alle sind auf diese Weise beschaffen und können Content auf diese Weise machen. Und was machen die dann? Ja, dann findet was statt, was ich noch viel schlimmer finde als Wiederholung, weil Wiederholung, wie gesagt, du erreichst immer neue Menschen, es gibt doch immer wieder nochmal einen anderen Engel, der wichtig ist, den zu beleuchten. Dann fangen Leute an mit Diskurs über Diskurs, mit Kommentaren zu Kommentaren, weil das ist so eine Art von Hottech Social Media Production, wo ich wirklich nicht mehr verstehe, was macht, also bei einer Popkultur, die ja auch sehr immer sehr aktuell ist, wo es dann um eine Gesellschaftskritik, Zeitgeistkritik und so Konsumkritik geht, die ist ja auch sehr reaktiv, also man kriegt irgendwas vorgeworfen von der Boulevardpresse und dann oder von irgendwie großen Trends und man nimmt es auf und man reagiert darauf. Aber da habe ich ja noch das Gefühl, dass irgendwie, also direkt irgendwie reagiert wird. Also es ist sozusagen ein Kommentar zu einem Phänomen. Aber wenn dann der Kommentar zu dem Kommentar kommt, die Art und Weise, wie wir über Popkultur reden, ja, die Art und Weise, wie wir über dies und das reden, die Art und Weise, wie wir jetzt polarisieren und wie wir spalten und ach, und von wie wir unterkomplex sind und so weiter. Also
das populistisch
wie
auch.
Wir, genau, also und wenn ich noch einmal höre, wir müssen Widersprüche aushalten, wir müssen komplex bleiben, so, Baby, wir sind auf Social Media.
Ja.
Hier sind 2 Minuten und 30 Sekunden eine lange Zeit. Also, das ist dann nur noch so ein Diskurs über einen Diskurs, wo ich wirklich sage, diese Hohlphrasigkeit wäre besser, wenn sie einfach nicht existiert. Man kann natürlich auch manchmal darüber reden, wie wir miteinander reden, um Gottes Willen. Aber wie krass oft ich diese Form von, wie reden wir eigentlich darüber, wie wir miteinander reden, lesen muss, macht mich fertig. Und ich glaube, das hat ganz viel mit diesem krassen Verwertungsdruck zu tun, den wir auf Social Media ausgesetzt sind, und zwar alle. Und das würde ich irgendwie gerne mal als Gedanke formulieren, also der jetzt so kam, weil ich einfach keine Themen hatte, dass ich mir wünschen würde, dass wenn wir merken, wir haben gerade nichts zu sagen, also jetzt aus Sicht der Medienschaffenden, einfach mal die Klappe halten. Einfach mal gar nichts produzieren. Einfach mal 2 Wochen einfach sagen, es gibt halt nichts zu sehen und nicht, Entschuldigung, dass ich so lange weg war, nicht, oh, ich bin krank geworden, sondern ich hatte einfach nichts zu sagen. Und dann ist auch okay.
Ja.
Ich glaube, das würde total entspannen. Und dann aber jetzt so nochmal als Frage jetzt nach meinen langen Ausführungen hierzu, wie würdest du das von so einer KonsumentInnen-Seite aus bewerten? Weil ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was würde ich Leuten empfehlen, wenn sie jetzt sagen, so Social Media, wofür mache ich das eigentlich? Mache ich das, um für Themen interessiert zu werden? Also wenn ich nicht weiß, was mich gerade eigentlich interessiert, was mich gerade bewegt, dann gehe ich auf Social Media und dann finde ich irgendwas? Oder würdest du nicht sagen, dass es genau andersrum ist, dass man gerade dann auf Social Media sein sollte, wenn man sich für ein Thema interessiert und wenn man weiß, was also einen gerade bewegt, weil man dann viel zielgerichteter suchen kann, weil man viel zielgerichteter auch Videos einfach wegwischen oder liken oder kommentieren kann, vielleicht auch sachkundiger kommentieren kann, weil man einfach gerade in dem Thema drin ist. Mhm. Ich weiß nicht, das muss man jetzt nicht so schwarz-weiß beantworten, aber Ich frage mich, wie man aus diesem, ich will nicht Hass-Hamsterrad sagen, aber ich muss, glaube ich, trotzdem sagen, wie man da manchmal rauskommen kann. Also
ich glaube, dass der Grund, warum man so viel Zeit auf Social Media verbringt, ist halt ertappe ich auch mich selber dabei, dass es halt so eigentlich impulshaft ist. Also man ist irgendwie, man sitzt irgendwo und man zieht so das Handy aus der Tasche und man öffnet so, keine Ahnung, die üblichen Apps, Instagram, Twitter, keine Ahnung, TikTok. Und man merkt das gar nicht, dass man es macht. Also weil das so eigentlich so ins Muskelgedächtnis übergegangen ist. Und dann ist es ja meistens so, dass man irgendwie, keine Ahnung, bis die Bahn kommt, weiß ich nicht, 3 Minuten da sitzt oder 10 Minuten. Und dann macht man das Handy wieder aus und steckt es in die Tasche und steigt in die Bahn ein. Und dann weiß man aber gar nicht mehr, was man da eigentlich gerade konsumiert hat. Also man könnte da jetzt nicht irgendwie ein Video wiedergeben. Also vielleicht eins, was irgendwie im Kopf geblieben ist. Aber es ist ja nicht so, dass man da irgendwie, wie du gesagt hast, auf der Suche nach was war, sondern man macht es halt einfach, weil man sich das antrainiert hat und weil es einem diese Apps halt auch so leicht machen, sich diesen Impuls überhaupt anzutrainieren oder sich diesen Impuls anzugewöhnen. Und diese Apps einem überhaupt keinen, also von sich aus keinen Ausweg daraus geben. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Twitter-Timeline irgendwann sagt, du hast alles gesehen.
Es ist halt so,
goodbye.
Also ich finde, also es wird ja auch schon oft beobachtet, dass wir auf der einen Seite eben diesen Trend zu kurzen Videos haben. Klar, da gibt es immer wieder Schwankungen, sind die jetzt 3 Sekunden lang, sind die 2 Minuten lang, aber so ungefähr in dem Dreh. Die wenigsten Leute gucken sich Videos über 2,30 an, das ist einfach so. Also ist auch okay. Ja. Also man hat wirklich dieses sehr relativ kurze Format von 3 Sekunden bis 2 Minuten und 30.
Ja.
Und dann hast du halt einfach diese Podcasts, die 2, 3, 4, 5 Stunden dauern.
Ja.
Die ja auch echt einfach trenden, weil man ja auch eben sagt, die Leute haben ein Bedürfnis danach, auch Inhalte vertieft einzusteigen. Und ich frage mich so oft, gibt es nicht eine Möglichkeit, das beides zu kombinieren? Ich würde mir so sehr wünschen, dass es bei TikTok eine Funktion gäbe, die heißt Rabbit Hole. Und ich gebe einfach ein Thema ein und ich bekomme ein Feed angezeigt, nicht so eine Suchleiste, wo du dann immer so Videos, sondern wirklich so ein Feed angezeigt, der auch innerhalb dieses Rabbit Holes dann auch checkt, okay, in welche Richtung möchtest du ungefähr gehen, und also bei dem Durchklicken dieser Videos lernt, wie dein Rabbit Hole beschaffen sein sollte, dass es für dich am interessantesten ist.
Mhm.
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel dich für Wehrpflicht oder so interessierst, du halt jetzt nicht irgendwelche Waffengattungen erklärt bekommst, sondern vielleicht verschiedene widerständige Perspektiven oder so. Also wenn du jetzt in der Suchleiste einfach Wehrpflicht eingibst, dann kriegst du ja wahrscheinlich Pro, Contra, alles Mögliche, aber nicht die spezifische Richtung und so eine Rabbit-Hole-Funktion, weil das würde, glaube ich, viel auch ändern, wie man dann reingehen kann in Social Media, weil Social Media heißt für mich nur Zerstreuung, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Und ich würde mir wünschen, dass es wie so eine Art Live-Podcast, 2-Minuten-Podcast-mäßig, ich so durchwischen kann. Ich glaube, das könnte einiges verbessern, so an so inhaltlichen Takes, weißt du, wie ich meine?
Aber es ist ja, also TikTok funktioniert ja gar nicht so unähnlich. Ich meine, TikTok
lernt
ja wahnsinnig schnell. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, das ist immer so ein Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist. Ich habe einmal ein Video auf TikTok gesehen, auf meiner For You-Page, von so einem italienischen Olivenfarmer, der halt gezeigt hat, wie man so Oliven farmt. Und dann habe ich das geliked, weil ich das irgendwie interessant fand und ich mag Oliven sehr gerne. Und dann hatte ich, das übernächste Video war wieder so ein Video.
Ich weiß.
Und dann habe ich das geliked, warte, und dann waren die nächsten, keine Ahnung, 10 Videos waren fast nur zu diesem Thema. Also man kann sich diese Rabbit Holes ja eigentlich schaffen, wenn man es will. Und das ist ja, würde ich sagen, auch das gerade das Problem, dass zum Beispiel irgendwie heranwachsende, horny Teenager irgendwie so ein Thirst Trap Video sehen und das halt liken und dann checkt der Instagram- oder TikTok-Algorithmus, das können wir, darauf springen die an. Und dann wird das quasi zu so einem, ja.
Also ich habe das gerade gestartet, ich habe einen Thirst Trap Account gemacht. Also von auf Insta.
Wo du Thirst Traps postest.
Nee. Das kommt dann noch.
Ich habe kurz Hoffnung gehabt.
Nee, das die OnlyFans Karriere, die spare ich mir noch auf. Nee, ist es wirklich, ich habe mir einen Account angelegt und wollte wirklich wissen, wie weit kann man treiben, und ich bin auch auf Insta gegangen, weil ich das als noch eine etwas gesetztere Plattform irgendwie wahrnehme.
Ein bisschen intellektueller.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber du weißt schon, wie ich meine.
Ja.
Also ich kann jetzt gleich mal nach der Aufnahme hier zeigen, das ist richtig krass.
Ja.
Okay. Also das ist richtig krass.
Und ich meine, das ist ja eigentlich das ist ja, also würde ich ja, das klingt eigentlich fast wie das, was du gerade erklärt hast.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, manchmal würde ich mir einfach nur wünschen, weißt du, wenn ich jetzt Bock habe, also ich hasse ja Windows und ich würde gerne dann, wenn ich mir so richtig Bock habe, mal wieder richtig hart auf Windows abzuhaten, in so ein Rabbit Hole zu gehen und einfach eine halbe Stunde lang nur Windows-Hate zu sehen, mich ein bisschen abzureagieren, dann ist auch gut.
Das ist quasi deine Version von
Und ich will dann nicht, weißt du, nochmal hier ein bisschen Fashion, nochmal hier ein bisschen feministische Theorie, nochmal hier ein bisschen weiß ich nicht was. Ich möchte dann wirklich eine halbe Stunde ausschließlich nur Hate auf Windows sehen und dann zufrieden meine Outline zumachen. Statt 1,5 Stunden lang zu swipen und genau die 10 Videos zu finden, die ich mir am Anfang gewünscht hätte.
Aber kann man das, also wenn man bei TikTok in die Suchleiste eingibt und dann auf das erste Video klickt und dann von da einfach weiterwischt.
Ja, aber dann lernt er nicht. Der geht einfach nur die Sucheinträge runter.
Okay.
Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also so, man könnte die Stärke dieses Algorithmus ja auch irgendwie wenden. Aber jetzt mach ich schon wieder viel zu viele konstruktive Vorschläge.
Du bist schon wieder, du musst einfach sagen nein.
Nein zur Wehrpflicht.
Nein zur Wehrpflicht, nein zu Social Media Algorithmen.
In diesem Sinne, nein zu aufrechte Demokraten.
Nein, ja zu aufrechte Demokraten.
Nein, wir haben jetzt schon die Stunde voll.
Ja, aber wir sind doch die aufrechten Demokraten. Wir müssen doch ja zu uns sagen.
Ja, wir sagen ja zu uns, aber nein zu einer unaufhörlich und niemals enden wollenden Podcast-Episode.
Okay, ja, damit komme ich klar.
Also, auf Wiedersehen, Simon David Tressler.
Auf Wiedersehen, Ole Liebel.
Wir sehen uns nächste Woche, aber ich denke leider nicht.
Wir hören uns nächste Woche.
Ja, wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.